SWR 2 Kontext.
Die Fluchtursachen bekämpfen. Was ist bisher geschehen? Als Bundeskanzlerin Merkel Mitte September ihre Flüchtlingspolitik erklärte, da sagte sie:
Auch ich habe mich lange Zeit gerne auf das Dublin-Verfahren verlassen, das uns Deutschen einfach gesprochen das Problem abgenommen hat. Und das war nicht gut. Und wenn ich könnte, würde ich die Zeit um viele, viele Jahre zurückspulen, um mich mit der ganzen Bundesregierung und allen Verantwortungsträgern besser vorbereiten zu können auf die Situation, die uns dann im Spätsommer 2015 eher unvorbereitet traf.
Warum war das so? Gab es keine Informationen? Weit gefehlt. Lange zuvor gab es immer wieder Warnungen und spätestens Ende 2014 waren diese auch im Bundeskabinett wahrgenommen worden. Denn da sagte Bundesentwicklungsminister Müller bei einem Besuch in Kairo:
Wir müssen den Familien eine Überlebenschance, eine Zukunft in ihrer Region bieten. Ansonsten werden Hunderttausende zu uns kommen.
Ein Dreivierteljahr, bevor der große Flüchtlingszustrom Deutschland weitgehend unvorbereitet traf. Seitdem hören wir immer wieder, dass man nun die Fluchtursachen bekämpfen wolle. In SWR 2 Kontext wollen wir dem heute nachgehen und fragen, wie werden die Fluchtursachen seitdem bekämpft? Am Mikrofon ist Ralf Hecht. Wenn es um die Bekämpfung der Fluchtursachen geht, dann führt Bundeskanzlerin Merkel gern das Flüchtlingsrückführungsabkommen mit der Türkei an. Kurz gefasst, man bemüht sich, der Türkei bei der Versorgung der Flüchtlinge so unter die Arme zu greifen, dass die Menschen dort bleiben und sich nicht auf den Weg nach Europa machen. Die, die trotzdem in die Boote steigen, hält die Türkei auf oder nimmt sie zurück. Man gibt Geld, baut Schulen, versucht, kleine Jobs zu schaffen. Angestrebt wird ein solches Abkommen auch mit Ägypten. Und am liebsten hätte man auch wieder eins mit Libyen. Nur das geht halt nicht, weil Libyen derzeit ein zerfallener Staat ist. Das Muster hinter diesen Abkommen ist ein altes. Die EU versucht, ihre Außengrenze schon südlich des Mittelmeeres abschirmen zu lassen. Europa zahlt und lässt machen. Gaddafi hat man für diesen Job schon bezahlt und manch anderen eher zweifelhaften Maghreb-Autokraten. Nun möchte man unter anderem den Ländern südlich der Sahara dabei helfen, einen funktionierenden Grenzschutz aufzubauen. Ländern wie Nigeria, Mali und auch Eritrea. Ich spreche heute mit Professor Christian Dustmann. Er ist Wirtschaftsprofessor am University College in London und Direktor des Zentrums für Forschung und Analyse von Migration. Herr Professor Dustmann, geht es bei all dem um die Bekämpfung von Fluchtursachen oder vielleicht doch eher um die Bekämpfung von Fluchtmöglichkeiten mit dem Ziel Europa?
Naja, die Fluchtursachen sind natürlich zunächst einmal die Konflikte im Mittleren Osten. Die humanitären Desaster, die wir in den letzten 2-3 Jahren gesehen haben, haben natürlich Konflikte, die ihnen zugrunde liegen. Und wenn man darüber nachdenkt, wie man die Ursachen bekämpft, dann muss man in der Zukunft dafür sorgen, dass solche Konflikte möglichst eben nicht mehr entstehen. Da haben die Europäer sicherlich sowohl was Libyen angeht, als auch was teilweise den gesamten arabischen Frühling angeht, vielleicht nicht immer unbedingt sich optimal verhalten und optimal gehandelt. Was die Türkei-Abkommen angeht, von denen Sie eben gesprochen haben, da geht es darum, die entstandenen Flüchtlingsströme möglichst in der Region zu belassen. Und da gibt es natürlich sehr starken politischen Druck für Angela Merkel, da die Flüchtlingsbewegungen, die wir letztes Jahr gesehen haben, für sehr starken politischen Ärger und auch Fallout in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern geführt haben.
Ja, jetzt sagt Angela Merkel, dass sie sich zu lange auf das Dublin-Abkommen verlassen habe. Das sei ein Fehler gewesen. Aber irgendwie erinnert dieses Türkei-Abkommen dann doch an das alte Dublin-System, oder? Die Flüchtlinge sollen im ersten sicheren Land, das sie erreicht haben, gehalten werden.
Naja, das Dublin-Abkommen ist ein europäisches Abkommen. Die Signatories des Dublin-Abkommens sind die Länder der EU. Es ist kein Abkommen mit Ländern wie zum Beispiel der Türkei. Das Dublin-Abkommen ist sicherlich etwas, was unter vielen anderen Koordinationsbedürfnissen, was Flüchtlingsbewegungen angeht, innerhalb der Europäischen Union reformiert werden muss.
Eine Reform muss her. Aber gerade in der Flüchtlingspolitik, da sind die EU-Staaten so weit auseinander, dass das mittlerweile ja sogar Sprengkraft für die ganze Union hat. Wie soll man da zu einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik für die Zukunft kommen?
Nun, das ist richtig. Das ist ein sehr schwieriger und langwieriger Prozess. Auf der positiven Seite muss man natürlich anerkennen, dass dieser Prozess jetzt angefangen hat. Die Herausforderungen sind immens. Wir haben eine erweiterte Europäische Union, in der jetzt auch viele Länder Mitglieder sind, die die Flüchtlingsverantwortung etwas anders sehen als zum Beispiel Deutschland und Schweden. Damit muss man sich auseinandersetzen, damit muss man klarkommen und man muss eine neue Koordination schaffen. Die Koordination, was die Flüchtlingspolitik angeht oder der Koordinationsbedarf, ist natürlich noch nie so groß gewesen wie im Augenblick. Von daher sind in der Vergangenheit solche Herausforderungen, die wir im Augenblick sehen, auch nie institutionell richtig angegangen worden. In der Zukunft wird das sicherlich anders aussehen. Wir haben sehr stark wachsende Bevölkerungen in Afrika. Die UN und die Weltbank prognostizieren, dass die Bevölkerung von Afrika von heute 1,1 Milliarden innerhalb von 40 Jahren auf 2,8 Milliarden steigen wird. Das sind ganz erhebliche Bevölkerungs- und demografische Entwicklungen. Zugleich sind die Konfliktregionen der Welt sehr stark konzentriert an den südlichen Grenzen der Europäischen Union. Das heißt also, wir werden uns weiterhin mit solchen Entwicklungen in der Zukunft auseinandersetzen müssen. Und desto schneller wir unsere Flüchtlingspolitiken als Signatories, als Unterschreiber der Genfer Konvention koordinieren, desto besser. Und man kann die Krise im Augenblick sicherlich auch positiv sehen. Es ist ein Anstoß, ein Warnzeichen, dass die Europäische Union in dieser Richtung tatsächlich und wirklich sehr schnell koordinieren muss.
Jetzt haben Sie die wachsende Bevölkerung in Afrika schon angesprochen. Bisher unterscheiden wir ja peinlichst zwischen Kriegsflüchtlingen, bei denen sind wir grundsätzlich bereit, sie aufzunehmen, und Wirtschaftsflüchtlingen, denen wir das Recht absprechen, zu uns zu kommen. Oft hängt das eine allerdings mit dem anderen zusammen. Unser Nordafrika-Korrespondent Jens Borchers berichtet über einen solchen Fall.
Samantha Power, Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, hat sich die Lage in der Region um den Tschadsee persönlich angeschaut. Ihre Beurteilung.
This is the largest displacement crisis in Africa.
Das ist die größte Vertreibungskrise in Afrika. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz hat kürzlich gewarnt, im Nordosten Nigerias vergeht kein Tag, ohne dass ein Kind verhungert. Das kann man verhindern. Wir brauchen mehr Medienberichte darüber und ehrgeizigere Maßnahmen gegen die Krise.
We need more media coverage and we need a more ambitious response.
Von solchen Appellen in internationalen Konferenzräumen bekommt Fatima Ali nichts mit. Die junge Frau ist vor Wochen mit ihrer Familie im Nordosten Nigerias vor der Terrormiliz Boko Haram geflohen. Jetzt besucht sie eine Hilfseinrichtung von Ärzte ohne Grenzen in der Stadt Maiduguri. Einer ihrer Söhne, 2 Jahre alt, droht zu sterben. Er hat blutigen Durchfall. Fatima hat lange versucht, mit traditionellen Heilmitteln dagegen anzukämpfen, ohne Erfolg. Warum sie erst jetzt in die Hilfseinrichtung kommt? Wir haben kein Geld für Ärzte, sagt Fatima Ali. Erst jetzt habe sie erfahren, dass die Behandlung hier in der Klinik von Ärzte ohne Grenzen nichts kostet. In der Klinik werden die Helfer überrannt. Eltern bringen ihre bis auf die Knochen abgemagerten Kinder. Schwangere hoffen, hier entbinden zu können. Mehr als 1 Million Menschen haben sich in die Stadt Maiduguri geflüchtet. Vertriebene aus den riesigen Gebieten, in denen die Terrormiliz Boko Haram wütet. Kürzlich war Arjen de Waart vom Kinderhilfswerk UNICEF in der Region. Wir schätzen, dass immer noch 2 Millionen Menschen in komplett unzugänglichen Gebieten stecken. Menschen, die keine Nahrungsmittel anbauen können. Und wenn sie es konnten, dann haben Boko Haram-Kämpfer sie gestohlen. Diese Gebiete sind völlig unzugänglich gewesen in den vergangenen 2 bis 3 Jahren. Die Sicherheitslage erlaubt es immer noch nicht, Hilfskonvois, Ärzte und Helfer dorthin zu schicken. Was an Informationen verfügbar ist, stammt zu einem großen Teil aus Erzählungen der Vertriebenen. Und die berichten von Gewalt, von Mord, Vergewaltigung, Krankheit und vor allem von Hunger. Die humanitäre Katastrophe ist keineswegs auf den Nordosten Nigerias beschränkt. Die Nachbarstaaten Niger, Kamerun und Tschad sind ebenso betroffen. Und die Krise ist auch nicht ausschließlich Folge des Terrorismus. Der Klimawandel lässt den Tschadsee austrocknen. Dadurch fehlt Wasser auf den einst fruchtbaren Feldern. Die Nahrungsmittelproduktion reicht einfach nicht mehr aus. Deshalb warnt Toby Lancer, Koordinator der Vereinten Nationen für die Sahelregion, bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Wenn man sich anschaut, dass etwa 9 Millionen Menschen in der Tschadsee-Region humanitäre Hilfe brauchen, das ist enorm. Keine Regierung der Welt kommt mit so etwas alleine klar.
Herr Professor Dustmann, am Tschadsee kommt so ziemlich alles zusammen. Armut, Klimawandel, Krieg, Konflikte, Terror. Rund 9 Millionen Menschen sind davon betroffen. Die Unterscheidung von Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen, so wie wir sie bisher einfach immer treffen, werden wir die auf Dauer weiter so aufrechterhalten können angesichts von Terror und Klimawandel?
Nun, ein ganz großer oder ganz wichtiger Grund, dass die Menschen in dieser Region ihre Heimatdörfer verlassen, ist natürlich Sicherheit, Security. Boko Haram in der Region ist sicherlich ein großes Problem, das wurde angesprochen. Dazu kommen natürlich die Probleme der wirtschaftlichen Versorgung, aber in einer politisch instabilen und unsicheren Region lässt sich natürlich auch nicht wirtschaften. Und das hängt eben sehr oft sehr eng zusammen. Es wird in der Zukunft sicherlich für uns eine sehr große Herausforderung sein, dass wir in diesen Gebieten mithelfen, Stabilität und Sicherheit zu schaffen für die Menschen, die dort leben. Und das wird sicherlich auch sehr wichtig sein für die wirtschaftliche Sicherheit und die wirtschaftliche Subsistenz, die eben notwendig ist, um den Menschen dort ein lebenswertes Leben zu ermöglichen.
Jetzt haben wir natürlich auch einen Teil Verantwortung an wirtschaftlichen Situationen außerhalb Europas. Und da komme ich nochmal auf den deutschen Entwicklungsminister zurück. Müller erklärte Anfang September im Bundestag:
Wenn wir die Globalisierung ohne Grenzen und Werte zu frühkapitalistischen Ausbeutungsstrukturen weiterentwickeln, und dies ist heute tatsächlich in vielen Bereichen im Verhältnis Industrie- und Entwicklungsländern noch der Fall, insbesondere von großen Konzernen, dann haben wir heute eine Situation, dass 10% der Bevölkerung wir 90% des Vermögens besitzen und dass 20% wir 80% der Güter verbrauchen, auch der Ressourcen. Und diese Schere lässt sich nicht unendlich weiter so fortschreiben. Sie ist die Basis für Konflikte, für Spannungen, für Kriege, für Auseinandersetzungen und infolgedessen für Flucht von Millionen von Menschen. Insofern ist Entwicklungspolitik auch Außenpolitik. Wir brauchen Vorschläge zur Reform der UN, des Sicherheitsrates. Wir brauchen eine neue WTO, die weg vom Frei- zur Fairhandelsorganisation entwickelt wird. Ja. Wir brauchen einen UN-Weltflüchtlingsfonds mit 10 Milliarden. Die UN und Europa muss handlungsfähig sein.
Fairhandel statt Freihandel? Die Frage ist nur, kann man das wirklich ändern? Weil unser Wirtschaftssystem, ich frage Sie jetzt mal als Wirtschaftsprofessor vor allem, ist ja auf Wachstum ausgelegt und angewiesen, sonst kann es nicht funktionieren. Wenn wir Wachstum in die Breite, in die dritte Welt hinein befördern wollen, um dort wirtschaftlichen Wohlstand zu fördern und ihn bei uns wegnehmen, ist sowas überhaupt im laufenden Betrieb dieses Wirtschaftssystems möglich?
Ich meine, wir können alle wachsen. Wir können Wohlstand in Afrika schaffen, ohne dass wir irgendwelche Eingeständnisse in Europa machen müssen. Ganz im Gegenteil, wenn Afrika sich wirtschaftlich gesund entwickelt, wird es für uns ein sehr viel wichtigerer Handelspartner und das schafft ebenfalls Wohlstand in Europa. Die Probleme, die wir im Augenblick in Afrika haben, sind eben politische Unstabilität, Korruption, keine Möglichkeiten, die Menschen haben in vielen Regionen in Afrika, sich eben wirtschaftlich so zu entwickeln, wie es eben notwendig wäre, um eine starke wirtschaftliche Lebensbasis zu schaffen. Ich denke, das sind die Probleme, mit denen wir uns in Zukunft auseinandersetzen müssen in Europa und die wir auch durch Unterstützung in diesen Regionen entsprechend mitgestalten sollten. Und die ökonomische Herausforderung, diese Menschen bei uns aufzunehmen, relativ einfach zu bewältigen ist. Das Problem, was wir im Augenblick sehen, ist die politische Herausforderung. Migration schafft immer Ängste, es schafft immer Unsicherheit in der aufnehmenden Bevölkerung. Und wenn diese Ströme als zu groß verstanden werden, ob sie es tatsächlich sind, ist eine ganz andere Sache, dann führt das zu politischer Radikalisierung. Parteien wie die AfD hängen ab von der Migration, könnten gar nicht existieren ohne die Migrationsdebatte. Und das ist eben der Grund, warum eine Koordination und eine ganz vorsichtige Politik, was die Flüchtlingsproblematik angeht, wichtig ist. Ich denke, das ist ganz wichtig herauszustellen. Es sind nicht notwendigerweise die wirtschaftlichen Herausforderungen, die von einem Land wie Deutschland natürlich sehr einfach getragen werden können. Aber es ist das politische Problem.
Professor Christian Dustmann, Wirtschaftsprofessor am University College in London und Direktor des Zentrums für Forschung und Analyse von Migration. Die wirklichen Fluchtursachen bekämpfen, nicht nur die Fluchtmöglichkeiten nach Europa zu verbauen, das wäre ein Weg, von dem alle profitieren könnten. Allerdings ist das natürlich eine mittelfristige Investition, wirtschaftlich wie politisch. Und man kann damit weder schnellen Profit machen, noch kann man damit Wahlen gewinnen. Das war SWR2 Kontext mit Ralf Hecht. Es ist 19:20 Uhr.